Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Heute geht's um Final Fantasy VII Rebirth. Das Spiel ist am 29. Februar 2024 erschienen, exklusiv für die PlayStation 5. Und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Florian, der das Spiel ja seit Release für Shock 2 spielt und am Review sitzt. Und wir haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt hat er schon etliche Stunden in der Welt verbracht und wir reden mal drüber, über den zweiten Teil der Remake-Trilogie. Und ja, guten Morgen, Florian.
Hallo allerseits.
Final Fantasy VII, ja, eines deiner Lieblingsspiele. Ich glaube, da kann man gar nichts anderes sagen. Ja, dann kam das Remake. Da warst du ja auch schon sehr angetan. Jetzt der zweite Teil, wo ja sich dann doch einiges verändert hat. Jetzt nach doch etlichen Stunden, wo du in dem Spiel schon warst, ja, hat es deine Erwartungen erfüllt?
Das ist eine interessante Frage, die du da stellst. Hat es meine Erwartungen erfüllt? Ich würde sagen, es hat mich überrascht, wie sehr es sich von seinem Vorgänger dann doch unterscheidet. Weil ich habe ja damals nach dem ersten Teil gesagt, okay, jetzt haben sie das Spielprinzip da, jetzt sollte es ja eigentlich halbwegs flott gehen. Sie haben halt trotzdem jetzt 4 Jahre gebraucht, bis der zweite Teil herausgekommen ist. Und wenn man das Spiel dann sieht, dann merkt man, okay, die gehen da schon ein bisschen auf ein anderes Konzept, weil wir sind jetzt raus aus Midgar. Das erste Spiel, also Remake, waren ja tatsächlich nur, wenn man das Originalspiel betrachtet, ungefähr die ersten 4 Stunden, erweitert auf 40 Stunden. Und jetzt sind wir draußen in der freien Welt und das heißt, wir sind in einem ganz anderen Gameplay-Erlebnis. Wir sind raus aus dem doch relativ starken Schlauch des Originals, hineingekommen in eine offene Welt mit allem, was das bedeutet.
Gleich mal die erste Frage. Wenn man das Spiel jetzt spielen möchte, gibt ja auch sehr, sehr positive Reviews und wir werden jetzt auch doch eine Zeit lang drüber plaudern. Ja, sollte man auf alle Fälle das erste Remake gespielt haben, oder?
Es hilft natürlich sehr. Die Sache ist die, es gibt einen Punkt gleich im Startmenü, wo man sagen kann, gib mir eine Zusammenfassung, da gibt es ein nettes Video, da sieht man schon ein bisschen, was passiert ist. Aber es hilft natürlich, eine emotionale Verbindung zu diesen Charakteren zu haben, zu diesen Figuren zu haben, weil natürlich, es setzt einfach unmittelbar da an, wo das vorige Spiel aufgehört hat. Und führt diese ganzen Mysterien und Ereignisse, die da aufgetreten sind, weiter. Und das heißt natürlich, wenn ich das jetzt nicht erlebt habe, stehe ich vielleicht mit ein paar Fragezeichen da. Ich würde sogar ja noch einen Schritt weitergehen und sagen, es hilft ja nicht nur, den Vorgänger gespielt zu haben, sondern es hilft auch irrsinnig, das Original gespielt zu haben. Weil ich glaube, Square Enix sieht das Spiel noch immer so ein bisschen als ein Spiel für die Fans, wo die Fans nicht ganz das bekommen, was sie erwartet haben, weil das hat sich ja im ersten Teil schon abgezeichnet. Wir haben da jetzt kein 1:1 Remake bekommen, auch wenn es Remake heißt, sondern wir haben jetzt ein Spiel bekommen, das sich vor allem mit dem Ende des ersten Teils ja dann die Freiheiten nimmt, ein bisschen anders zu sein, eine ein bisschen andere Geschichte zu erzählen.
Und Ich kann mich noch erinnern an das Gespräch mit dir zum ersten Teil und ich glaube, du hast sie auch verglichen, ähnlich wie das Marvel Cinematic Universe, ja, da kennt man viele der Storylines ja auch aus dem Comic und dann ist doch alles anders, ja, Charaktere agieren anders, sind an ganz anderen Stellen, sind plötzlich nicht der Gute, sondern die Bösen und so weiter, und ähnlich so hast du sie auch verglichen, dass du dir auch da erwartest, dass da mehr dann in die Richtung geht, dass einfach mehr verändert wird und du als Spieler des Originals immer wieder überrascht wirst.
Ja, ich sag, mein offensichtlichster Vergleich, und der ist ein bisschen schwierig für alle, die es nicht gelesen haben, ist Dark Tower. Also Stephen Kings großes Fantasy-Werk, wo ja eine der Quintessenzen, und Achtung, das ist jetzt ein minimaler Spoiler für alle, die den Dark Tower nie gelesen haben, ist, dass es Iterationen dieser Geschichte gibt, in denen sich minimale Dinge ändern. Und dass diese Geschichte, die in den Büchern erzählt wird, eine Iteration ist. Das hat ja der Film, so schlecht er auch war, aufgegriffen und hat gesagt, dieser Film ist eine andere Iteration und macht daraus ein bisschen was anderes, ändert die Vorzeichen und dadurch ändert sich auch die Story ein bisschen. Und an das erinnert mich, was Final Fantasy hier mit Remake macht.
Wir haben hier ein Final Fantasy Multiverse.
Genau, wir haben ein Final Fantasy VII Multiverse, wo es Charaktere, und das ist jetzt wirklich der erste Teil, ganz am Anfang schon, recht rasch klar wird. Es gibt Charaktere, die können sich erinnern, dass es die Handlung aus dem Vorgänger gab, mit dem, was da passiert ist und was mit ihnen passiert ist. Und das haben wir hier auch, und wir haben sogar dieses Spiel ein bisschen, dass es verschiedene Zeitlinien geben könnte, die zum Teil gleichzeitig ablaufen. Also auch das ist kein großer Spoiler, aber wenn ihr das Spiel startet, den zweiten Teil, startet der nicht so, wie ihr ihn erwartet, sondern es startet mit einer Sequenz, wo man sich denkt, was ist hier passiert, was ist hier schiefgelaufen? Und damit spielt dieses Spiel ein bisschen. Also das meiste ist schon eine Zeitlinie, die sehr stark an die Geschichte von Cloud, wie wir sie aus FF7, dem Original, kennen, erinnert. Aber es spielt ein bisschen damit, was wäre, wenn diese Charaktere sich teilweise erinnern können? Was wäre, wenn die Sache anders ausgegangen wäre?
Sehr fein. Was auch verglichen wird natürlich, ist immer wieder die Verfilmung von The Hobbit, wo ich auch ein Buch habe und ich strecke es dann auf 3 lange Filme. Das ist mehr oder weniger gut oder schlecht ausgegangen, je nachdem, welchen Blickwinkel man drauf wirft. Ja. Jetzt warst du vom ersten Teil ganz angetan, der zweite ist dann doch jetzt auch mit diesen Open-World-Sequenzen, die du eh schon angesprochen hast, ja, deutlich größer, ja, oder zumindest auch von der Welt größer, ja. Wie fühlt es sich jetzt nach der Zeit, die du schon rein investiert hast, in das Spiel an, ja? Ist es ein guter Invest in Größe oder hätte man lieber straightforward gehen sollen, wie im ersten Teil?
Das ist eine knifflige Frage an und für sich, weil es kommt darauf an, wie man mit zur Open World steht. Die Sache ist natürlich die, ja, das war zu erwarten, die nehmen jetzt eine Handlung, die im Original keine 40 Stunden dauert. Also wenn man halbwegs weiß, was man tut, hat man das Original in, sagen wir mal, unter 40 Stunden durch und strecken sie auf 3 Spiele. Jetzt haben wir eben erlebt, beim ersten Spiel 4 Stunden circa auf 40 Stunden. Jetzt erleben wir den Rest der ersten Disc, also ich sag's jetzt einfach mal, das ist so ungefähr der Zeitrahmen, mit dem ihr zu tun habt, gestreckt auf, je nachdem wie man spielt, 40 bis 100 Stunden. Also 40 Stunden sind angeblich, ich habe es nicht so ausprobiert, möglich, wenn man durchrusht und sagt, mich interessiert gerade nur die Story, dann wird euch das ungefähr 40 Stunden beschäftigen. Man macht halt das bisschen, was sich nebenbei ergibt, mit und ist durch. Der Durchschnittsspieler braucht angeblich 70 Stunden, indem er viel macht, aber nicht alles macht. Und wer wirklich alles machen will, der soll so um die 100 Stunden brauchen. Da kann man sich schon ausrechnen. Das streckt die Geschichte unglaublich. Und das ist halt ein Problem für das Pacing der Story, sage ich mal. Weil ich bin jetzt gerade, das ist so mein aktueller Status quo, im 4. Kapitel. Und von diesen 4 Kapiteln sind 2 so gewesen, dass sie sehr schlauchig waren, also sehr, dass sie sehr geradlinig waren. Da konnte man gar nicht so viel an der Zeit drehen. Aber 2 davon sind wirklich Open World und da liegt's halt an euch. Wollt ihr diese ganzen Nebenaufgaben, die sich auf der Karte verstecken, machen oder nicht? Wer geradlinig durchrennt, der hat diese Kapitel relativ flott abgeschlossen. Und wer sagt, ich lass mich drauf ein, da gibt's eine Menge Aufgaben zu erledigen, der wird halt dann irgendwann feststellen, eigentlich haben die doch gerade gesagt, das ist jetzt absolut dringend, dass wir das erledigen. Ich renne schon wieder 15 Stunden, also nein, 15 Stunden ist übertrieben, aber ich renne schon wieder 5 Stunden durch die Gegend und mache irgendwas anderes. Auch das ist nichts Neues. Ja, ich habe immer gesagt, mich erinnert, das Final Fantasy Sidequest-System ist halt immer so ein bisschen ein Witz, weil das ist halt immer, die Welt geht unter, der Meteor wird auf den Planeten stürzen oder Sinn kommt und wird uns alle töten. Ach, ich gehe jetzt mal Chocobo reiten. Und an das erinnert es aber da jetzt auch, nur dass es das halt konsistent macht. Also es ist nicht, FF10 war da so ein Nachteil, wo es halt die Sidequests alle fast alle ganz am Schluss kommen sind. Da ist es die ganze Zeit so, das heißt, es ist bis jetzt nie so, dass ich mir denke, es erschlägt mich jetzt und eigentlich kann ich die Sidequests nicht mehr sehen, weil es auch so regionenhaft eingeteilt ist. Aber es ist halt schon so, dass es die Story-Progression halt ein bisschen stark aufhält. Und das ist vielleicht der größte Nachteil dran. Also FF7 ist halt doch ein sehr cinematisches, sehr storylastiges Spiel. Und diese Sidequests führen halt dazu, wenn man sich darauf einlässt, dass man sich die Story sehr zerreißt und halt ewig nichts weitergeht. Lustigerweise, und das ist mein Status bis jetzt, es stört mich nicht. Vielleicht auch, weil ich einfach weiß, wo die Story hinrennt. Also ich bin eher manchmal überrascht, wo die Story jetzt gerade hin abbiegt. Aber ich habe halt für mich jetzt gerade nicht diesen Druck, dass ich sage, ich muss jetzt weitermachen, weil ich muss wissen, wie die Story weitergeht, sondern ich genieße das einfach auch mal dazwischen, irgendwelche Kristalle zu jagen, komische Minispiele zu spielen, Taktikspiele zu spielen oder auch einfach nur szenische Punkte zu suchen.
Technisch basiert das Ganze auf der Unreal 4 Engine, also ähnlich wie schon auch der Vorgänger. Bei dem, was du bis jetzt gesehen hast, sowohl von der Open World als auch natürlich auch von den Story-Kampagnen, Missionen und so weiter, wie würdest du das Spiel einordnen? Ist ja ein exklusiver PlayStation 5-Titel derzeit.
Also grundsätzlich machen sie die Sache sehr gut. Es gibt eine schöne Weitsicht, die Landschaften sind interessant. Die Charaktere, die Hauptcharaktere, sagen wir es so, schränken wir es auf die Hauptcharaktere ein, schauen gut aus und haben auch eine, also die spielen das halt auch. Ja. Also das ist gerade bei diesen Geschichten halt wichtig, dass das nicht nur irgendwelche Figuren sind, die ihren Text runterratschen, sondern denen man das auch abnimmt, dass sie diese Figuren sind. Es fällt dann schon auf, diese Qualität nimmt halt ab, wenn man sich die NPCs anschaut. Also auch da nicht die wichtigen, die sind schon mit einer gewissen Vielfalt ausgestattet, aber gerade diese Figuren, die halt in den Städten rumstehen, die vielleicht einmal kurz Questgeber sind, die wirken manchmal ein bisschen tot. Auch da nichts wirklich Neues, also das liegt einfach auch am Umfang. Ansonsten muss ich sagen, das Spiel ist technisch sehr, sehr sauber. Es ist vielleicht nicht ganz das, was ich mir unter absoluter Next Gen vorstelle. Also da merkt man schon, da wäre sicher noch mehr drin gewesen. Aber es gibt wenigstens technisch keine Probleme. Also ich glaube, ich hatte zwei Stellen, wo ich gemerkt habe, hoppla, die Texturen sind noch nicht nachgekommen. Aber das war's auch schon. Ansonsten gibt's da von technischer Seite auf meinem System, und ich muss dazu sagen, ich spiele halt noch immer nur in Full HD, ich spiele noch immer nicht in 4K, und da gab's ja zumindest am Anfang ziemliche Probleme mit der Framerate. Habe ich, also auf meinem System habe ich gar keine Probleme damit.
Einer der gravierendsten Änderungen im ersten Remake und jetzt auch natürlich ist, dass eine Real-Time-Action-Komponente drin ist. Das Original war ja rundenbasierter Kampf nur. Jetzt gibt es dieses Real-Time-Action. Damit hat man natürlich eine komplett andere Dynamik drinnen. Man kann zwar umschalten, zumindest war das im ersten Teil so. Ist das jetzt auch wieder so, dass man Verschiedenes konfigurieren kann, je nachdem, wie man spielen möchte?
Es gibt einen Classic-Mode wie im ersten Teil, aber der Unterschied ist relativ gering. Also das System erinnert, ist noch immer das vom ersten. Also für alle, die das Spielsystem, Kampfsystem im ersten mochten, ihr habt mehr davon. Für alle, die es nicht mochten, es ist mehr davon. Also ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Die Geschichte ist halt noch immer die, wenn man im Classic-System ist, dann werden diese Auto-Attacken, die man halt über den Quadratknopf auslöst, automatisch gemacht und er hilft beim Blocken ein bisschen. Und das war's auch schon. Ja, also da geht's halt hauptsächlich darum, die Skills auszuwählen. Ich behaupte, das ist eher langweilig, wenn ihr das macht. Da würde ich eher das normale Kampfsystem nehmen und eventuell den Schwierigkeitsgrad anpassen, weil auch das geht natürlich, man kann den Schwierigkeitsgrad drehen. Das macht's abwechslungsreicher. Das heißt nämlich nicht, dass das Kampfsystem ohne ist. Also gerade mit Blocken und Ausweichen, da muss man sich schon ein bisschen drauf einlassen und einstellen. Sonst hat man vielleicht nicht bei den Trash-Mobs, aber bei schwereren Gegnern dann schon irgendwann einmal ein Problem. Gerade, eben das ist wieder dieser Punkt, gerade wenn man diese Nebenmissionen nicht macht, weil man natürlich dadurch mehr herumkommt, mehr kämpft und automatisch auch mehr levelt. Im Gegenzug gibt's aber auch ein System zum Beispiel, wo man sagen kann, ich möchte, dass die Gegner mit mir mitleveln und nicht irgendwann unter meinem Niveau sind, weil dann wird's einfach nur noch langweilig. Also man kann sich in alle Richtungen ein bisschen hin und her skalieren. Aber ja, das Kampfsystem ist wie im Original, es ist ähnlich komplex, weil natürlich auch Materia mit reinspielt, weil man, und das finde ich einfach großartig, dass sie das in einem Action Final Fantasy machen, in einem Action Kampfsystem von Final Fantasy wieder machen, man auch die ganze Party steuern kann, zumindest an den Punkten, wo halt dann Spezialkommandos zu wählen sind. Das ist schon gut. Also ich finde, das Kampfsystem ist eines der rundesten, das Square in den letzten Jahren zusammengebracht hat.
Wenn man jetzt das Original gespielt hat, ja, und natürlich die komplette Handlung kennt, und das ist natürlich jetzt eine schwere Frage, weil wir wollen euch da draußen natürlich auch nicht spoilen, ja, also das ist auch generell ein Problem, wenn man über so ein Spiel redet, ja, aber trotzdem, welchen Abschnitt der Story deckt jetzt dieser zweite Teil ab?
Ja, also das Original hatte ja, wer sich erinnert, drei CDs, davon war die erste fast die wichtigste, weil ich glaube, das war der Gutteil der Story, war die erste Disc. Die zweite war dann schon ein bisschen kürzer und die dritte war eigentlich hauptsächlich der Schlusskampf. also dieser Weg zum Schlusskampf. Das, was ihr jetzt seht, also was Rebirth abdeckt, ist die erste Disc. Also abgesehen natürlich ganz vom Anfang, also Midgar, was der Anfang war, das haben wir schon gesehen. Jetzt sehen wir von dem, wo die Story hinführt, die erste Disc. Jeder, der es gespielt hat, weiß, was beim Discwechsel passiert, glaube ich, oder was genau vom Discwechsel passiert. Und alle, die es nicht wissen, denen wollen wir das nicht spoilern, weil das ist noch immer einer der wichtigsten und für mich einer der emotionalsten Momente in der gesamten Final Fantasy und meiner Videospielgeschichte. Wobei natürlich, und ja, ich habe mich da ein bisschen reingelesen und habe mich auch ein bisschen gespoilert, einfach weil ich ja auch weiß, ich muss mich darauf vorbereiten und ich weiß auch nicht, ob ich für das Review wirklich zu dem Punkt komme, dass ich das Spiel schon völlig durchgespielt habe in allen Aspekten, auch schon ein bisschen reingelesen und ich will jetzt nicht sagen, was passiert, aber ich würde sagen, es funktioniert alles ein bisschen anders nach dem, was ich gelesen habe. Also ich erwartet nicht 1:1, dass alles so läuft wie im Original. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte.
Ja, ich meine, da hätte ich natürlich jetzt Fragen, aber das wird wahrscheinlich dann zu sehr in den Spoilerbereich gehen. Ja, finde ich spannend, ja, weil auch im Originalspiel gab es ja über fast Jahrzehnte Gerüchte, dass man doch irgendwie eine andere Wendung herbeiführen könnte und so weiter. Das wäre natürlich ja spannend. Aber ich bin gespannt, was du dann erzählst, wenn du es dann durchhörst und den Moment dann auch schon gespielt hast und so weiter. Ja. Ja, was gibt's noch zum Erzählen? Was würdest du sagen, sollten wir auf alle Fälle jetzt noch erzählen, bevor doch der ein oder andere das Spiel ja spielt? Wir wissen, einige spielen ja schon, klar, das Spiel gibt's halt doch am 29. Februar schon, aber einige haben's zu Hause liegen auf ihren Stapel oder holen sich's erst, ja. Andere sagen, sie warten, bis alle drei draußen sind. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja,
aber, da weiß man ja, die sind jetzt beim dritten Teil so weit, wie sie waren beim zweiten, als der erste rauskam. Das heißt, rein realistisch, wir reden da wieder von 4 Jahren.
Also zumindest ist er da jetzt, der zweite Teil. Es gibt ja auch, ich glaube, ein DLC ist ja bestätigt oder so und andere werden gemunkelt gerade. Also vielleicht kommt dann auch noch Content dazwischen irgendwie, wo man die ein oder andere Storystrang dann noch weiter verfolgt.
Gab's ja beim ersten auch. Also auch da, diesen DLC, das zahlt sich schon aus, wenn man gespielt hat. Also Integrate, was ja die Geschichte von Yuffie war, die zahlt sich auch aus, gespielt zu haben. Und sei es nur deshalb, wer die Spielstände hat noch vom Originalspiel und vom DLC, der kann sich dann Bonus-Items freischalten. Also nur so kleiner Hinweis, schaltet euch die frei, wenn ihr die Spielstände habt davon.
Auf alle Fälle cool, ja.
Ja. So, was war jetzt die eigentliche Frage?
Die eigentliche Frage war, ob es sonst noch, Entschuldigung, also, ich habe das zu viel hineingepackt, ja. Ob sonst noch etwas gibt, was du unbedingt erzählen möchtest, auch jetzt, egal ob es schon spielt oder im Vorfeld.
Also für mich ein absolutes Highlight, und das war wahrscheinlich zu erwarten, wer mich kennt, ist die Musik. Also ich liebe ja Uematsu als Komponisten. Ich habe ihn ja in meiner Console-Media-Zeit auch tatsächlich einmal treffen dürfen und er ist ein wirklich netter Mensch. Und er schreibt halt geniale Musik. Und die Musik hat im Großen und Ganzen überlebt. Sie ist natürlich massiv erweitert worden, aber viele Themen, die man sich einfach gemerkt hat, wird man in diesem Spiel wiederhören. Auch das ist vielleicht nicht überraschend, wenn man den ersten Teil erlebt hat, aber jetzt kommen natürlich neue Themen dazu, neue Bereiche, neue Figuren und das ist schon schön, weil das für mich einfach eine so nostalgische Atmosphäre erzeugt. Ja, die vielleicht die Landschaft, weil sie sich jetzt so verändert hat und ich meine klar, die Überlandkarte hat halt in FF7 ganz anders ausgeschaut als jetzt, wo man sie frei erkunden kann, vielleicht nicht erzeugt, aber die Musik macht mich unglaublich nostalgisch, ist sehr schön überarbeitet worden und erweitert worden. Es gibt wie im Original so ein paar Stellen, wo man, also nicht im Original, wie im ersten Remake, also Remake halt, also ein paar Stellen, wo man sich denkt, okay, da haben sie jetzt die Soundsprache ein bisschen verlassen und gehen in ganz andere Richtungen. Es gibt auch komischerweise ein paar Momente, wo der Soundmix nicht funktioniert, wo irgendwie, und auch da habe ich das Gefühl, das ist bei den neuen Sachen, weil dann irgendwie ein bisschen elektronischerer Stil kommt, als in Uematsu eingesetzt hat im Original. Und da sind manchmal die Stimmen zu niedrig vom Mix her. Aber im Großen und Ganzen macht die Musik so viel Atmosphäre aus. Und da bin ich natürlich jetzt einfach nostalgisch verklärt, aber ich denke mir, das sind Soundtracks, wie man sie heute fast nicht mehr hört. Und der ist so schön. Der ist wirklich den könnte ich mir, oder den höre ich mir auch manchmal einfach so an, ohne das Spiel zu spielen, und habe diese Bilder im Kopf. Und es ist schön, ihn so wieder zu hören und so überarbeitet zu hören, dass er halt noch immer passt und zu dem, und jetzt einfach modernen Sensibilitäten entspricht, ohne ihn zu verhunzen dabei. Also Respekt, also musikalisch wirklich, wirklich schön.
Ja, vor allem darf ich nicht vergessen, eben so wie du sagst, dass du nostalgisch wirst, ja. Final Fantasy VII, der Soundtrack, ja, also der ist ja doch so ikonisch, ja, wie ich, was kann man vergleichen, Indiana Jones, Star Wars, also John Williams und so weiter im Filmbereich. Also das kennt jeder, auch wenn man das Original nicht gespielt hat, das kennt einfach jeder. Wenn du eine Best-of Videospielkonzert hast mit den ja ikonischsten Videospiel-Soundtracks, dann ist das immer dabei. Also das ist einfach ein, gerade das typische Theme ist da drinnen, und sobald das wieder anklingt, natürlich, ja, da ist man ja wieder mit dabei, ne?
Und sie spielen natürlich damit. Also gerade One Winged Angel wird oft so thematisch verarbeitet, dass man manchmal nur irgendwie einen ganz ominösen Streicherteppich und den Chor drunter, diesen klassischen One Winged Angel Chor, einfach dieses Sephiroth-Thema, und das wirkt einfach. Ich meine, ja, natürlich, wie du gesagt hast, Star Wars, Indiana Jones, das sind natürlich Dinge, die habe ich halt seit meiner Jugend drinnen, und drum reagiere ich vielleicht so stark drauf, aber für mich funktioniert das einfach.
Ja, hat jeder andere, aber im Filmbereich ist es schwer. Der eine hat Harry Potter, wo es auch diese Filme, also generell John Williams hat es einfach drauf, da so Filme zu machen, die dich einbrennen bis ganz tief hinunter, ja. Und im Videospielbereich ist es dann doch seltener, würde ich sagen. Klar, es gibt Super Mario, es gibt Skyrim, würde ich vielleicht auch noch sogar reinsehen, also Elder Scrolls Theme und so, ja. Aber
Final Fantasy Zelda. 7.
Zelda auch in genau, natürlich, ja. Also es gibt auch da wieder natürlich, aber da ist deutlich eingeschränkter wahrscheinlich, wenn sich alle Videospieler zusammensetzen, natürlich hat jeder der eine oder andere irgendeinen Nischentitel noch, wo er sagt, hoch den Soundtrack an, der ist fantastisch, ja, aber dann doch, ich glaube, auf 10 Titeln kann man sich da schnell einigen. Ja, im Filmbereich wird es schwerer werden.
Und das war ja das Spannende, wie ich damals mit Urma zugesprochen habe, wo ich ihn gefragt habe, naja, wie macht er das? Also ich meine, das ist ja jetzt eben nicht nur ein Film mit 1,5 Stunden oder 2 Stunden, sondern er muss ja wirklich 40 Stunden scoren oder mehr sogar, und das war ein sehr spannendes Gespräch, weil er gesagt hat, er fängt halt wirklich an mit dem Main-Thema, mit einem Kampfthema und mit dem Boss-Battle ganz am Schluss, und dann arbeitet er sich weiter. Ja, es ist sehr viel Variationen, was ich grundsätzlich auch einfach als Komponist sehr, sehr schätze, wenn einer das kann, aber er hat trotzdem, sind so viele Melodien da drin und so viele verschiedene Themen, also das ist einfach bewundernswert, absolut, dass das noch zusammenhängen kann, weil es ist halt leicht, lauter verschiedene Themen zu schreiben, die halt dann nicht ein großes Ganzes ergeben, und in dem Fall funktioniert das einfach.
Das meine ich ja. Es ist jetzt nicht nur einprägsam, die Musik, sondern es ist schon ganz, ganz große Kunst, also was da abgeliefert wurde. Ja, jetzt nicht nur bei FF7, aber da ist es einfach, ich glaube, das ja ist der Peak.
Ja, und ich finde es halt nach wie vor schade, dass er jetzt ja gesagt hat, er wird nie wieder einen ganzen Soundtrack schreiben, aber ja, ich verstehe es auch.
Irgendwann hast du es verdient, also du
eben, sagst. Er ist über 60, er ist auch nicht mehr ganz gesund, also man weiß ja nicht genau, was er hat, aber er hat irgendeine Krankheit. Beschwerden. Aber er ist ja noch immer dabei, also dieser Soundtrack ist zwar nicht mehr vollständig von ihm, aber er ist als Supervisor dabei, und man fragt ihn natürlich. Und
insofern, man hört ja den Namen auch immer wieder, auch selbst bei kleineren Titeln, wo er dann das eine oder andere Lied beisteuert oder so, ne? Genau. Also er ist schon noch aktiv, aber ich glaube schon, dass sowas extrem anstrengend ist. Also gerade wenn du wirklich so wie du sagst, ja, ein Film ist wahrscheinlich schon Wahnsinn, ja, wenn du so ein Meisterwerk abliefern willst, ja, aber sowas und das einfach, das am Schluss, wenn du es anhörst, ja, und sofort weißt, okay, das ist das Kampf-Theme, das ist der Bösewicht und so weiter, und das passt aber alles dann noch zusammen, ja, schafft sogar den perfekten Übergang vielleicht noch von den Noten, ja, dass du halt hin und her wechseln kannst, dann, das ist schon ganz, ganz hohe Kunst.
Ja, na, definitiv. Also der hohen Respekt vor dem gesamten Musikteam nämlich. Also eben nicht nur von ihm, also natürlich das thematische Material, das man kennt, ist fast alles von ihm, aber was sie da als Gesamtwerk in dem Remake abliefern, das ist schon verdammt gut.
Ich glaube, ihr hört das, es klingt ja alles ziemlich fein. Der Florian spielt noch fleißig. Das Review auf Shock 2 wird dann in den kommenden Tagen aufschlagen, sobald der Florian soweit ist. Trotzdem jetzt natürlich die Frage, wie schätzt du das Ganze jetzt schon mal grob ein? Du hast doch jetzt schon etliche Stunden gespielt. Es klingt so, als wärst du doch da, du hast eine positive Grundhaltung, würde ich mal sagen.
Absolut. Also für mich ist es gerade ein Fest und ein Spiel, das ich wirklich in jeder freien Minute spiele. Also allein das sagt schon viel aus. Gerade wer mich kennt und weiß, Open World, weiß, da bin ich normalerweise jemand, der eher da ein bisschen davon rennt. aber dieses Spiel fasziniert mich. Es faszinieren mich sogar bis jetzt die meisten Minigames, die drin vorkommen, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, weil es gibt doch wirklich, es gibt Unmengen an Minigames. Mhm. Es gibt endlich auch wieder ein gutes Kartenspiel. Meine Frau hat gestern erst gesagt, jedes Mal, wenn sie mich spielen sieht, sieht sie mich das Kartenspiel spielen, was ein bisschen ein Zufall ist, aber...
Jetzt wird es sonst noch kein Review geben.
Ja, ich spiele einfach die ganze Zeit Queen's Blood. Nein, es ist wirklich ein spannendes, taktisches Legekartenspiel. Jetzt gerade habe ich auch sehr viel Ford Condor gespielt, also wirklich, es sind eine Menge Minispiele, aber viele davon
kannst du vielleicht, kann ich nochmal reingrätschen, kannst du vielleicht ein, zwei Minispiele noch erzählen, neben dem Kartenspiel, was erwartet uns da?
Neben dem Kartenspiel, also zum Beispiel, das vielleicht einfachste, wer das Original kennt, kann sich vielleicht erinnern, es gab da dieses taktische, ich will jetzt nicht sagen Echtzeitstrategiespiel, aber es lief ein bisschen drauf raus, dieses Ford Condor, also wo man Ford Condor verteidigen musste gegen Truppen. Und das hat man ein bisschen eingebaut wieder. Das ist diesmal ein Minigame, wo man eben auch ein bisschen Tower Defense auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt zwei Seiten und man muss von der jeweils anderen Seite die Basis zerstören, bevor die Zeit abläuft. Und dazu kann man verschiedene Einheiten runtersetzen. Das Ganze hat das ein bisschen Schere-Stein-Papier-Prinzip. Also es gibt halt Schwertkämpfer, es gibt Schildkämpfer, es gibt Bogenschützen. Die haben jeweils natürlich eine gewisse Affinität zueinander, wogegen die sie besonders gut sind. Es gibt zusätzlich noch Heldeneinheiten. Und ja, das ist eigentlich das ganze Spiel, ist platziere die Einheiten taktisch und versuche es so hinzubekommen, dass du bis zum Ende, und das ist manchmal tatsächlich das Schwierigste, dass du bis zum Ende es schaffst, diese gegnerische Basis auszuschalten. Mein Lieblingsgag dran übrigens ist, dass sie dafür die Helden in Polygonform darstellen, wie sie in FF7 ausgeschaut haben. Also überarbeitet, aber trotzdem stehen sie dann plötzlich mit ihren klassischen Hufen da. Ich habe sehr lachen müssen, wie ich sie das erste Mal so gesehen habe. Also das ist mein Lieblings-Visual-Gag bis jetzt im Spiel. Ja, und ansonsten, Was habe ich noch gesehen? Also wie gesagt, das Beste, und du hast jetzt gesagt, abgesehen vom Kartenspiel, ich muss trotzdem das Kartenspiel holen, weil Queen's Blood ist so cool, wo es einfach darum geht, auf drei Lanes mehr Punkte zu haben als der Gegner. Also es wird insgesamt, die Seite, die mehr hat, kommt in einen Topf am Schluss und da wird abgerechnet, wer hat die meisten Punkte. Und man muss Karten platzieren, die gewisse Angriffswerte haben, die gewisse Spezialeffekte haben und die aber auch die Felder neben sich und rund um sich überhaupt erst freischalten, dass man dort Karten hinlegen kann oder verstärken, dass man dort stärkere Karten hinlegen kann. Und das Spiel ist sehr, sehr taktisch. Also das ist ein starkes Sammelkartenspiel. Aber also man kriegt ja wieder von überall Karten. Es wird auch immer kniffliger und es erweitert sich im Laufe der Zeit. Aber das ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, das spielt so in der Liga von einem Triple Triad, das man ja aus den PlayStation-Zeiten kennt, wo sie diese Kartenspiele gab und die eigentlich sehr, sehr viel Zeit gefressen haben. Das macht wirklich unglaublich viel Spaß. Kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, wenn man irgendwas übersehen hat oder wenn man taktisch schlecht agiert und plötzlich ist man eingesperrt und kann keine Karten mehr legen. Aber wow, also das macht wirklich mehr Spaß, als es manchmal sollte zum Weiterkommen. Ja, also ich würde sagen, das sind bis jetzt meine zwei Minigames, Game-Highlights, weil mit denen habe ich mich wirklich viel beschäftigt.
Sehr cool. Ja, dann freue ich mich auf alle Fälle auf das Review. Wird es demnächst auf der Shock 2 Webseite geben. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Euch da draußen, die schon spielen, gebt uns Feedback auf den Podcast. Ja. Schreibt gerne entweder ins Topic natürlich zum Spiel oder auch hier gerne unter dem Podcast, wo ihr gerade seid, ja, was euch fesselt am zweiten Teil des Remakes. Und ansonsten heißt es, wenn ihr dann durch seid, nur Florian durch seid, 4 Jahre warten, höchstwahrscheinlich ja, auf den sicher, dritten Teil, auf na, das Finale.
Da wird noch einiges an Zeit vergehen, aber ich bin jetzt wirklich schon gespannt, wo es hingeht und was sie uns da erzählen wollen.
Es geht auf die PlayStation 6, würde ich sagen. Das kann ich schon fixieren.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich kann mir vorstellen, dass da eventuell, je nachdem von der Zeitlinie, dass es halt jetzt wieder erste Teil, der ja dann auch PlayStation 4, PlayStation 5 kam. Vielleicht wird das auch so sein, dass man sagt, auf der PlayStation 5 kann man alle Teile spielen. Vielleicht kommt einfach auf der PlayStation 6 dann eine Complete Edition, kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Mal sehen. Also ich glaube, auf der 5er kommt sicher noch der Teil raus. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir sehen wahrscheinlich jetzt eh auch eine Pro-Konsole, sprich die Lebenszeit der Konsole wird eh nochmal auch verlängert, dass das Unreal 4 Engine wird weiterhin Grundlage bleiben. Also das sollte auf alle Fälle laufen.
Ja, außer sie springen auf die 5er, kann natürlich sein, dass sie da jetzt irgendwann einmal hochgehen. Aber
ist ja eher unüblich bei japanischen
Unternehmen. Das stimmt, die wollen nicht immer so. Wobei, gerade Square hat ja schon mit der Unreal Engine 5 gearbeitet, also die sollten ja ein bisschen Grundlagen haben. Aber mal sehen, ja, also wir wissen ja nicht, was in den nächsten 4 Jahren passiert. Sie sind halt wirklich am Anfang, sie wissen, wo es hingeht. Wir wissen, es hat einen Endpunkt. Ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig, dass sie halt jetzt klar gesagt haben, der dritte Teil ist der letzte, dann sind wir fertig mit dem Erzählen. Mal sehen, was sie daraus machen, aber ich bin eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass sie da die Landung dann im Endeffekt treffen.
Ich bleib gespannt. Florian, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis dann. Ciao.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.